and radio check.
Podcast. Harte Reifen, softe Typen.
Und damit ein fröhliches Brumm-Brumm in die Runde, liebe Motorsportfreunde und Motorsportfreunde. Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast. Es war ein bisschen was los in Australien, dementsprechend wollen wir das heute besprechen. Mit dabei sind wie immer der Mann für alles Technische, Matthias Münzel.
Hallöchen.
Der Mann für Klatsch und Tratsch, trotz Social-Media-Pause, Lukas Bartsch.
Hallo.
Und wir haben eine Premiere im Podcast. Wir haben eine Gästin, die sich wirklich getraut hat, nochmal zurückzukommen. Und sie möchte was klarstellen. Theresa Dahloff ist da. Hi, Theresa.
Hallo zusammen. Ja, nach meinem Abschneiden beim letzten Quiz in der Folge, in der ich vor einigen Monaten zu Gast sein durfte, habe ich mir tatsächlich lang und reiflich überlegt, ob ich denn nochmal wiederkomme. Aber in eine so herzliche, wundervolle Atmosphäre kommt man doch gern wieder zurück, auch wenn mir noch ein bisschen die Schamesrote im Gesicht hängt.
Ja, also vor allem, ich habe mir sagen lassen, du wolltest klarstellen, du hattest das Gefühl, es entstände der Eindruck, dir hätte Drive to Survive gefallen.
Stimmt, ja. Lukas fragte mich, was waren denn deine Highlights? Und ich höre diese Nachricht und gucke meinen Freund an und denke, weißt du noch irgendein Highlight? Und dann, weil da ja nach explizit nach Highlights gefragt wurde, ist mir dann natürlich die ganze Piastri-Geschichte eingefallen. Und das habe ich dann natürlich genannt, weil ich dachte, naja gut, ihr braucht ja auch noch ein paar positive Sachen, die bei der Staffel herauszuheben sind. Muss sagen, dass ich da bei der Kritik von Drive to Survive sehr auf eurer Linie bin. Und ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, dass wir, ich glaube, nur einen einzigen Fahrer privat gesehen haben. Und das war Mick Schumacher. Und das war so das, weil Drive to Survive, was so ein bisschen abgegangen ist von den ersten Staffeln.
Ja, dafür Ottmar Schaffenhauer via Polyester-Shirts bügelt. Ne?
Ich darf.
Ja, wo Matthias und ich ja noch die Hausfrauentipps im Podcast ausgetauscht haben, dass das ja nicht so funktioniert. Ne? Also selbst bei Bügeleisen ist Matthias technisch ganz vorne mit dabei.
Ja, und Günther Steiner und Binotto im Fiat 500, das war doch auch herrlich.
Auf der Brenner-Autobahn unterwegs.
Ja.
Um ehrlich zu sein, hat es mich ein bisschen schockiert, dass das Polyester-Shirts sind, weil man jetzt überlegt, wenn die damit irgendwie in Südostasien unterwegs sind, wie die nach so einem Wochenende riechen. Ne?
Ich glaube, also, die werden direkt weggeworfen.
Polyester-Shirts verwenden, das hat mich wirklich schockiert.
Ja, also das soll ja sowas wie atmungsaktiv sein und ich hoffe auch einfach mal, dass das vielleicht jetzt nicht so nur 3-Euro-Ware ist, aber man soll, Polyester sollte man halt nicht bügeln. Ne?
Cost-Cap, genau.
Muss gespart werden auch.
Ja, in der NFL werden die Trikots ja recycelt. Man sieht das ja immer, die Namen, die sind ja da draufgestickt nochmal und das wird wieder abgenommen und dann kommen die neuen Namen drauf von den nächsten Spielern. So ist das in der NFL. Müsst du mal drauf achten, man sieht richtig die Stickereien drumherum.
Nehmen die nicht dieselben für dieselben Spieler oder ändert sich das so oft in der NFL?
Ja, also die haben ja nicht alle die gleichen Namen.
Ja, und es ändert sich A sehr oft und B in der NFL darfst du zum Beispiel nur alle 3 Jahre dein Trikotdesign ändern. Das heißt, du kannst die auch ein bisschen Zeit verwenden.
Sachen gibt's.
Ich aber vor allem selbst nach dem Super Bowl-Gewinn, du als Spieler, wenn du das Trikot nach der Saison behalten willst, irgendwie $280 dafür zahlen musst, um dein eigenes Trikot, in dem du den Super Bowl gewonnen hast, behalten zu dürfen.
Die armen Spieler. Wie schrecklich.
Also vor allem, wenn du zum Beispiel mitten in der Saison deine Rückennummer ändern möchtest, dann darfst du das nur machen, wenn du den gesamten Merch aufkaufst, der schon gedruckt ist.
What?
Da geht's teilweise um Summen von bis zu $500,000. Aber ich weiß gar nicht, warum wir jetzt der NFL-Podcast geworden sind. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Wir wollen über die Formel 1 reden und vor allem über technische Sachen, die Matthias uns wieder erklären darf.
Matthias Schrauberecke.
Matthias, auf Malle gibt es einen Song, der relativ erfolgreich ist. Der Zug hat keine Bremsen. In Australien hätte man sagen können, der Perez hat keine Bremsen.
Ja, der Perez hat keine Bremsen. Also Bremsen hat er schon gehabt. Was aber nicht funktioniert hat, ist diese zusätzliche Motorbremse, die er hat. Helmut Marko hatte ja gesagt, dass es da sich um eine Abstimmungsfeinheit gehandelt hat. Also die Motorbremse war nicht richtig eingestellt. Motorbremse ist eigentlich immer nur ein Widerstand, der mit auf der Hinterachse dann noch vom Motor geschaltet wird. Da wird dann auch die Energie drüber rückgewonnen. Jetzt muss ich also vorstellen, dass die Räder da so ein bisschen langsamer drehen. Was aber interessanter ist, sind dieses Jahr allgemein die Bremssysteme. Und damit meine ich diese Bremsscheibensysteme, die die Teams, also die Autos an den Rädern jeweils haben, vorne und hinten. Weil dort sehen viele Teams den Erfolg von Red Bull gerade, weil sie dort wohl ein Bremssystem entwickelt haben, was nicht nur A, also die drei Dinge, die ein Bremssystem machen muss in der Formel 1, bremsen kann.
B, sehr gut.
B, die beim Scheiben kühlen kann. Und C, und das ist das, was Red Bull wohl so schnell macht, dadurch, dass diese Bremssysteme ein Teil ist, an dem die Teams recht frei arbeiten können, also wirklich sehr viele freie Hand haben, im Gegensatz zu allem anderen Aero-Kram und sowas am Auto, können sie dort auch noch so ein paar Aerodynamikfeinheiten einstellen und dran bauen. Und der Vorteil ist halt auch noch, dass vorne geht halt in die Bremse kalte Luft rein und hinten kommt warme Luft wieder raus. Und warme Luft verhält sich im natürlich total anders am Auto oder im Luftstrom. Und diese warme Luft kann noch viel mehr Luft, die eigentlich das Auto treffen würde, vom Auto wieder weggehen. Also da trifft dann kalte Luft auf warme Luft, aber die geht dann nicht durch die warme Luft durch und trifft auf das Auto. Das Auto hätte dann ja einen höheren Luftwiderstand, sondern wird sofort weggetragen. Und das können die mit diesem Bremssystem machen. Und deswegen sehen wir auch im Moment, wenn wir darauf achten, dass auch während dieser Tests und sowas sehr viel an den Bremssystemen rumgeschraubt wird, weil du musst natürlich die richtige Temperatur kriegen. Sagen wir mal so auf einer Strecke wie in Saudi-Arabien, da bremst du ja jetzt nicht so viel. Das heißt, die Bremsen sind allgemein etwas kühler. Du hast da so zwei oder ja vielleicht drei krasse Bremszonen in Saudi-Arabien gehabt. Da kriegst du die Bremsen aber dann nur dreimal während der Runde mal so auf die 800, 900 Grad. Das ist in Imola natürlich eine ganz andere Geschichte, weil du da viel, viel öfter hart bremsen musst. Das heißt, die Bremse ist viel, viel krasser und viel, viel schneller und länger warm. Und das heißt, dass du dort zum Beispiel diese Lüftungsschlitze viel größer machen musst wie in Saudi-Arabien. Und warum das Ganze? Weil du die Luft, die rauskommt, natürlich immer auf eine feste Temperatur haben willst. Weil wenn sich die Temperatur ändert, verändert sich der Luftstrom wieder und dann bewegt sich die Luft, die eigentlich auf dein Auto treffen würde, auch wieder anders. Das muss richtig fein abgepasst werden. Du brauchst immer eine bestimmte Temperatur auf den Bremsscheiben, damit das geht. Und wir sehen jetzt auch viele andere Teams außer Red Bull, die viel daran rumprobieren, die so ein paar Bremssysteme austauschen, ein bisschen was probieren. Alfa Romeo war das zuletzt und garantiert noch ein paar andere Teams. Und was dann noch bei dem Bremssystem so besonders ist, ist per Fotogrammetrie kann man ja die Autos wirklich sehr gut abscannen mittlerweile.
Moment mal.
Ja.
Was ist Fotogrammetrie?
Du machst Dutzende, Tausende Fotos von einem Auto aus verschiedenen Blickwinkeln. Und da gibt es Programme, die kannst du frei sogar im Internet bekommen, Fotogrammetrie-Programme, die diese Bilder zusammensetzen zu einem 3D-Modell. Und so kannst du natürlich alles Äußere am Auto original wieder nachbauen, weil du dann natürlich ein 3D-Modell von dem Auto hast, 1:1 dargestellt. Das funktioniert richtig gut.
Machst du auch immer selbst privat mit deinem Formel-1-Auto, oder?
Ich hab mir so ein Ding mal runtergeladen zu Fotogrammetrie-Programmen.
Nein.
Und der Björn hatte mir das mal gezeigt. Und da war ich dann auch interessiert, wollte das auch ausprobieren. Ich habe einfach mal so eine Wasserflasche abfotografiert und hatte nachher ein 3D-Modell davon. Das war echt krass. Und ich hatte nur 5 oder 6 Bilder. Und das mit dem Handy gemacht mal eben. Das ging richtig krass. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, wenn du das professionell machst, ne, auf Fotojagd bei so einem Auto und mal eben so 1000 Bilder machst, so ein versteckter Red Bull-Fotograf irgendwie, da kannst du locker so ein Auto nachbauen. Bremssysteme aber. Ja, gerne.
Weißt du, was mir dabei in den Sinn kommt? Da würde ich mal gerade zu Theresa überleiten. Also, wenn ich ja von meinem eigenen Auto ein D-Modell erstellen könnte, da könnte ich ja auch ganz pfiffig sein, irgendwie losschicken und von einem fremden Auto ein D-Modell erstellen können.
Ja, das meine ich ja. Also, du fotografierst der andere.
Also, ja, das, dafür ist doch so dieses Media-Showing am Donnerstag dann doch eigentlich ganz, ganz schick. Oder man hat doch auch gesehen, dass oft gerade am Ende der Saison von eher unterklassigen Teams die Fotografen sogar in Teamwear an der Boxenmauer stehen und vor der Ausfahrt irgendwie dann nochmal fix dann irgendwie vorne in die Frontflügel und den ganzen Krempel abfotografieren. Also Das hat man ja schon öfter gehört, gerade am Ende der Saison so, da steht ein Williams-Fotograf. Ich erinnere mich, ich glaube, es war Gasly, der sich mal darüber beschwerte vor 1-2 Jahren irgendwo.
Was machst du so? Ach, ich fotografiere für Aston Martin die Autos von Red Bull.
Und die brauchst du ja theoretisch auch gar nicht. Ne? Du kannst ja auch die Fernsehbilder nehmen. Die laufen ja mit Highspeed-Kameras. Du hast ja in der Sekunde 1000 Bilder.
In UHD würde der Schumacher jetzt sagen. Ja.
Genau, und deswegen brauchst du ja praktisch heutzutage gar nicht mehr einen richtigen Fotografen. Außer du willst doch richtig krasse Details haben. So, zurück zu dem Bremssystem. Da ist es nämlich sehr schwierig, weil du die ja nur von außen siehst. Aber der große Teil, der Zauber, die Magie eines Web-Systems ist innen drin. Und da kriegst du ja natürlich keine Fotos von. Und deswegen gab es ja damals auch bei Racing Point so eine krasse 30-Punkte-Strafe, weil deren Bremssysteme wohl 1:1 vom Mercedes übernommen worden sind. Und das ist natürlich dann verboten, einfach zu kopieren. Und bei den Bremssystemen fällt es natürlich extrem auf, weil man die einfach nicht so easy peasy nachbauen kann.
So. Es sei denn, das Auto crasht vielleicht. Ist das eine Möglichkeit? Ist das zu abwegig, um darüber nachzudenken? Aber wenn jetzt zum Beispiel bei Magnussen, obwohl das macht keinen Sinn, die Bremse ist ja im Reifen, aber gehen wir mal davon aus, ein Reifen würde perfekt gesplittet werden und diese Bremse würde so frei liegen. Wäre das eine Möglichkeit für den schlauen, ich sag jetzt einfach mal Aston Martin, Fotografen, ohne wirklichen Hintergrund.
Out of curiosity.
Völlig out of context. Einfach mal Aston Martin jetzt genommen. Ganz spontan einfach. Ja, die könnten theoretisch ich sag mal, ein Red Bull zum Beispiel jetzt. Auch völlig random gewählt tatsächlich gerade. Ist mir sogar in den Sinn gekommen. Könnten die das jetzt abfotografieren mit der Fotogrammetrie und das quasi dann wirklich zu einem verwertbaren, sag ich mal, System für sich selbst machen?
Das ist ja mit der Grund, warum nach so einem Crash, wenn die Autos eingesammelt werden, da dicke schwarze Decken drüber kommen. Das ist ja einer der Gründe dafür. Also klar, wenn das Auto irgendwie durch einen Crash im Querschnitt irgendwie ist, wie ein Mixauto oder sowas, da kannst du dann natürlich das schön abfotografieren und nachbauen, wenn man einen Haas nachbauen wollte.
Schritt weiter gedacht jetzt vielleicht noch, dann könnte man sich ja als freier Fotogrammetrist oder Fotogrammetristin ja eine goldene Nase verdienen, wenn man es schaffen würde, in irgendeinem schnellen Moment diese Bremsen zu fotografieren. Das stelle ich mir sehr lustig vor, als Freier quasi in der Formel-1-Branche, dass ich einen Namen mache.
Das Ding ist halt, dass es in der Formel-1 verboten ist, per Fotogrammetrie was nachzubauen. Das Problem ist, dass das sehr schwer nachzuweisen natürlich ist, weil du kannst dir das ja auch angucken und sagen, ja, ich habe es aus dem Gedächtnis jetzt nachgebaut. Das ist halt so geworden wie das, was ich gesehen habe. Ja, ist immer ein bisschen schwieriger. Aber bei Bremssystemen fällt es auf jeden Fall auf.
Ja, aber also spannend, wie du das wieder wunderbar zusammengebracht hast und vor allem, was das anscheinend für ein Thema ist, was die Teams beschäftigt, dass dann vielleicht Fotografen über die Strecke gejagt werden. Fantastisch. Ich dachte immer nur, ich drücke drauf, ich bremse und bleib stehen. Aber es ist anscheinend ein bisschen mehr.
Ja, Formel 1 ist ein bisschen mehr. Ne?
Ja, bei meinem Opel Corsa, wenn ich drauf drücke, dann manchmal bremst er sogar. Ne? Aber das
nicht immer.
Ja, also, ja, man muss ordentlich drauf drücken, dann geht's. Ordentlich drauf gedrückt haben auch die ganzen Fahrer beim Australien Grand Prix, vor allem beim Start. Wir versuchen mal so ein bisschen die Ereignisse dieses Grand Prix nachzuvollziehen. Es wird ein bisschen aufwendiger, sag ich mal. Und ich will mal einfach so, damit anfangen, vielleicht, Theresa, also wie überrascht warst du, dass nach der ersten Kurve nicht Max Verstappen vorne war, sondern George Russell?
Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Man muss dazu sagen, ich habe dieses Rennen leider erst später verfolgt. Also ich hatte natürlich, wie das sich das gehört als Formel-1-Fan, natürlich fest vor, morgens um 7 da zu sitzen, schon mit dem zweiten Kaffee in der Hand, die komplette Vorberichterstattung gesehen. Klar, da war ich nur leider samstagsabend spontan noch was länger ein Kaltgetränk trinken. Habe mir dann gedacht, ja gut, okay, hast vorher gegoogelt, um 10 Uhr fängt dann die Wiederholung an, habe mir dafür einen Wecker gestellt, gucke auf das Sky-Programm und sehe, oh, die Nachberichterstattung hat ja gerade erst angefangen. Nun gut, dann musst du wohl warten. Und in dem mache ich dann halt mein Handy an und sehe 4 Trilliarden verschiedene Memes und bin nur die ganze Zeit, oh Gott, nein, ich will mich nicht spoilern. Und kriege dann gesagt so, also mein Freund hat dann gleich angerufen, oh mein Gott, hast du das gesehen? Und so, ja, danke, vielleicht hältst du mal das Maul. Ich muss irgendwas Krasses passiert sein. Und dann hatte er noch in seinem Überschutz, und dann war es irgendwann zwischendurch langweilig und man dachte, man weiß eh, wie es ausgeht, aber dann ist noch mal was passiert. Also wusste ich zwischendurch, muss irgendwas passiert sein, was erstmal krass ist. Aber dann muss es auch wieder langweilig gewesen sein. Und da hatte ich schon so diesen Verdachtsmoment, okay, dann war wohl doch Verstappen auf Siegkurs. Deswegen hat es mich erst sehr überrascht, in der ersten Kurve nicht Verstappen vorne zu sehen. Da war ich so völlig hyped, weil das muss dann ja das Krasse gewesen sein. Dann gab es halt 54 verschiedene andere Dinge, die irgendwie krass waren in diesem Rennen. Aber ich habe gedacht, endlich mal kein Verstappensieg. Ich habe auch ein paar Tage vorher ein Video auf TikTok gesehen von Carlos Sainz, wie er zum 34 Trilliardensten Mal die niederländische Nationalhymne hört, die dann wird. Und dachte so, ja, feel that, ich würde mir Spannung wünschen. Und ja, fand es sehr schön, dann Russell vorne zu sehen, bei dem schon sehr, sehr viel Sympathie liegt. Ja, kam dann leider doch wieder anders. Dafür war dann halt das Down sehr groß, als sein Motor in Flammen aufging. Aber ich glaube, da kommen wir erst später zu.
Ich wollte sagen, Lukas, Ralf Schumacher hatte irgendwie den Punkt ausgemacht, warum der Mercedes stärker, also warum die Mercedes stärker am Start sind. Der Motor wäre wohl besser dafür ausgelegt. Würdest du es genauso sehen oder war es einfach nur, hat Verstappen diesmal einfach nur gepennt? Weil er hatte ja ein bisschen Wheelspin, er kam nicht so gut weg wie die beiden. Und das, obwohl er ein bisschen weiter vorne stand, als er eigentlich vielleicht durfte.
Da hast du ja jetzt wieder mehrere Dinge auf einmal angesprochen.
Ich aber sag das mit dem vorne stehen war doch erst beim dritten Start oder sowas, oder?
Glaube ich auch. Ich gehe mal auf das ein, was du nicht gesagt hast. Nämlich, dass ich finde das ja immer spannend, wie festgelegt wird, auf welcher Seite jetzt das Auto in der Pole Position, in der ersten Position steht. Und ich finde es spannend, dass es in Australien außen ist tatsächlich. Das heißt ja eigentlich immer, wenn die Person, sag ich mal, die auf der Innenseite ist. Also in dem Fall war das ja George Russell, der von P2 gestartet ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Genau, der stand ja innen. Das heißt, bei gleichbleibender Geschwindigkeit, er hat ja noch den besseren Start erwischt, du hast ja gesagt, leichter Wheelspin, hat der eigentlich immer einen Vorteil. Und dann finde ich es immer interessant, dass das, weil er kann ja wirklich, also wir kennen das alle, wenn wir Formel 1 2023 spielen und auf der Innenseite ist so ein KI-Auto, dann hast du nie die Chance, durch die Kurve zu kommen. Dann machst du immer den Alonso nach dem dritten Restart oder nach dem zweiten Restart. Das wird immer so passieren eigentlich. Von daher ist ihm da nicht nur, sag ich mal, der nicht perfekte Start von Max Verstappen entgegenkommen, sondern eben auch der eigene gute und diese Grid-Position. Also da kam so einiges zusammen. Und ich sag's ja immer wieder, und es wird ja auch oft von den Kommentatoren gesagt, das Driver-Pairing Hamilton-Russell gilt, finde ich, schon als eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste, was reines Talent und reine Pace angeht. Ich glaube, mit George Russell haben wir einen zukünftigen Weltmeister. Auf jeden Fall, wenn der Mercedes, sag ich mal, diese gute Form, die er jetzt bewiesen hat in diesem Rennen und die kleinen Krankheiten, die er noch hatte, so bewältigen kann. Und George Russell ist einfach kein Kind von Traurigkeit. Der zieht durch. Das wissen wir alle. Ich glaube, spätestens seit Imola zusammen mit Valtteri Bottas noch, wissen wir, der Junge, der schreckt von keinem großen Namen zurück. Und auch Max Verstappen macht dem keine Angst. Das schätze ich ja auch so an dem, ne? Der ist ein netter Kerl, der zieht durch. Und das hat er da gemacht.
Ich habe ein kleines Déjà-vu, weil ich habe heute Mittag noch mal die Podcast-Folge gehört, in der Theresa das letzte Mal zu Gast war. Und da ging es um das Sandford-Rennen. Und da hast du George Russell als sassy bezeichnet, hast es als die beste bestes Driver-Pairing. Du hast im Prinzip das gesagt, was du da schon gesagt hast. Es ist sehr spannend, dass es immer rauskommt, wenn Theresa da ist. Finde ich, dass wir dann so explizit über George Russell reden. Spannend.
Ja, ich weiß nicht. Also wir sind uns da, glaube ich, einfach einig. Meine Meinung hat sich einfach auch nicht geändert dem entgegen. Nö. Also der hat ein Rennen letztes Jahr gewonnen. Das hat Hamilton beispielsweise nicht geschafft. Ne? Kleine Spitze nach Großbritannien. Aber ich stehe dazu. Das ist nach wie vor so. George Russell ist für mich einer der besten Fahrer am Grid. Wenn Max Verstappen dabei ist, ich finde, das ist schon, da kann man jetzt nicht einfach sagen, der ist der bessere Fahrer. Das ist Quatsch. Max Verstappen ist ein Jahrhunderttalent. George Russell muss sich noch ein bisschen mehr beweisen, aber das Talent ist auf jeden Fall da und mittlerweile auch die Erfahrung. Und im direkten Vergleich mit Hamilton, auch wenn es diesmal ja nicht ganz so geklappt hat, hat er immer sehr gut ausgesehen. Das darfst du einfach nicht vergessen. Egal wie schlecht der Mercedes letztes Jahr war, der Russell hat da mehr rausgeholt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir immer noch, sind wir gerade durch die erste Kurve durchkommen, in Kurve 2 und Kurve 3, und dann passiert etwas, was vor allem all den Ferrari-Fans und vielleicht auch Lukas ein bisschen das Herz gebrochen hat, nämlich Matthias, Charles Leclerc stand auf einmal neben der Strecke.
Ja, richtig dumme Situation. Kurve 2, er kommt von außen, muss rechts rein und innen ist dann aber so ein Strolch. Dem fährt der Leclerc halt über den Reifen und dann fliegt er einfach mal ab. Das war aber ein Fehler von Leclerc in meinen Augen. Er hätte ihn da vermuten müssen, hätte nicht so weit nach innen ziehen dürfen. Und da hat er sich im Grunde das eigene Rennen zerstört. Ich denke, bei Leclerc ist echt ein bisschen Druck auf dem Kessel. Das läuft ja gar nicht die Saison. 6 Punkte bisher. Hülkenberg hat genauso viele Punkte. Und er ist nur einmal ins Ziel gekommen, ne? Bisher. Zweimal rausgeflogen. Das ist gar nichts. Das Auto ist scheiße. Ja, man muss es doch einfach mal sagen. Das ist doch einfach
ein Mist. Sag's mal wer. Ja.
Ich hatte euch ja im Chat diese Grafik geschickt mit den Pace Gains zum letzten Jahr aus Saudi-Arabien. Und da war ja Aston Martin ganz vorne, 3 Sekunden mehr Pace. Und Ferrari war halt einfach auf dem letzten Platz. Die haben die gleiche Pace wie im letzten Jahr. Also die haben wirklich das gleiche Auto wie im letzten Jahr und haben alles auf diesen Wundermotor, den sie wohl gebaut haben. Das, ihr erinnert euch ja noch an die Berichte, wie alle gesagt haben, ja, wir haben 30 PS im Motor gefunden. Ja, leider fliegt der Motor aber ständig allen um die Ohren. Also so wird's nix.
Meint ihr, die haben da gesessen und gesagt, das Auto ist gut, wir müssen einfach nur an uns arbeiten und alle an einem Strang ziehen und dann reicht das? Wirkt ja ein bisschen so, aber klappt halt völlig nicht, ne?
Ja, oder vielleicht mal Boxenstrategien, man weiß es nicht. Auf jeden Fall resultierte daraus dann ja schon mal so die erste kleine Pause im Rennen und dann ging es eigentlich weiter. Und dann, Lukas, ist Alex Albon etwas passiert, was wir aus dem Formel-1-Spiel sehr gut kennen. Er hat auf dem Curb Gas gegeben und es ist ihm das passiert, was uns sonst auch passiert. Er ist derbe abgeflogen.
Er ist wirklich derbe abgeflogen. Und irgendwie tut mir da, also ich bin ein riesiger, ich feiere jetzt direkt den nächsten Williams-Fahrer irgendwie. Aber bei Alex Albon, seitdem er damals in Spa von Hamilton so abgeräumt wurde, was ihm ja wirklich, das kann man ja nochmal so sagen, so ein bisschen die Karriere damals auch versaut hat, weil kommt er da ins Ziel, wahrscheinlich als, glaube ich, sogar Zweiter oder mit Chance auf Sieg, glaube ich sogar, wenn ich mich ganz richtig erinnere, läuft das alles ein bisschen anders. Ne? Klar hat er davor so ein bisschen geschwächelt schon, kam nicht gut rein. Egal, jetzt ist er im Williams. Ich finde, er bringt eine wahnsinnig tolle Leistung seit der letzten Saison auch schon. Ja, und dann auch ein super Wochenende gehabt. Für mich auch immer einer, auf den man mal gucken kann, was so eine Überraschungs-Top-10-Platzierung angeht. Ja, und dann, du sagst es wunderbar. Es ist wirklich die F1-23-Geschichte, dass du über diesen blöden Curb rutschst und da aber sowas von abfliegst. Also Halleluja, das war ja wirklich, das war ja nicht wenig eigentlich, was da passiert ist. Jetzt wurde aber trotzdem gesagt, dass es doch ein technisches Versagen auch hätte sein können. Das wurde zumindest gemutmaßt. Ich glaube aber, da hat man ihm da vielleicht zu viel Recht getan. Auch ein Albon kann mal einen Fehler machen.
Also ich habe mir die Szene eben noch mal angeguckt. Er ist mit dem gesamten Reifen auf dem Curb.
Ja, ich denke mal auch, der hat da ein bisschen zu früh Gas gegeben. Natürlich können es technische Sachen sein, der Reifen kann überhitzt sein, das Differential kann ein bisschen klemmen oder sowas. Und die Kurve, da bist du jetzt, also die ist ja redesigned worden, die ist ja nicht mehr so eng wie früher. Da bist du mit 250 Sachen. Da fliegst du auch so ab einfach.
Ja, und dann kam natürlich etwas, erst gab es ein Safety Car. Oder es war zumindest angekündigt. George Russell geht an die Box, holt sich frische Reifen ab und kurz danach gab es eine rote Flagge. Was natürlich für ihn dumm gelaufen ist, weil natürlich, was man bei der roten Flagge machen darf, alle dürfen die Reifen wechseln. Es gab dann nochmal einen stehenden Start und da, auch da, Theresa, ist Max Verstappen wieder nicht gut weggekommen und musste sich wieder eine Mercedes geschlagen geben.
Da ist halt auch die Frage, was ist da eigentlich mit seiner Traktion? Was ist da los, dass das so dermaßen in eine Buchse geht? Also, wie kann man denn mehrere Starts hintereinander so verkacken und dann ja quasi beim nächsten Restart halt auch wieder dastehen? Also, da habe ich mich kurz gefragt, was denn eigentlich mit dem Verstappen los ist, der ja eigentlich in den Jahren vorher immer ein wahnsinnig guter Starter war und eigentlich immer mit die besten Reaktionszeiten hatte und immer genau an dem Punkt war. Ist der Junge sich seiner Sache zu sicher, dass er den Start schlabbern lässt?
Das denke ich mir nämlich auch. Also bei Max Verstappen glaube ich immer erst an den Materialfehler und dann, beziehungsweise nicht den Fehler. Ich glaube, dieses Auto ist so gut, dass du nicht das Risiko eingehen willst als Max Verstappen, da beim Start in irgendwelche Quatschigkeiten zu geraten und dir dann sagst, ach, den hole ich eh in 2 Runden ein, ne? Fahr du doch mal, George, oder wer auch immer da. Ich weiß gar nicht, wer ist das überhaupt? Ist mir völlig egal. Wer fährt überhaupt mit mir sonst? Ne? Er fährt einfach dann frei auf und ja, so meine, Erfolg gibt ihm ja auch recht. Hat's irgendwas geändert? Wir haben es in Ungarn letztes Jahr gesehen. Er kann sich literally im Kreis drehen. Es spielt einfach keine Rolle. Er gewinnt trotzdem. Das ist wirklich egal.
Also vor allem, Lewis Hamilton hat es auch nicht geschafft, wegzukommen. Er hat die 4 Runden später überholt. Und wenn man sich die Szene anschaut, wie er ihn mit DRS überholt, wie sie einfach ansaugt und wirklich keine Chance überhaupt da ist, für Lewis Hamilton sich zu wehren. Und Max Verstappen ist ja sogar später nochmal rausgefahren, war auf dem Gras, weil die Bremse wieder nicht, weil irgendwie der Frontreifen wieder abgelockt ist. Und trotzdem hat ihn halt nichts gestoppt.
Aber man muss ja auch sagen, dass dieses DRS bei dem Red Bull extrem stark ist. Also die haben ja wohl 22 km/h plus, wenn das DRS offen ist. Und so ein Mercedes hat halt nur 18 km/h plus. Und das merkst du dann einfach auf der Geraden. Der schießt dann einfach dran vorbei. Da machst du nichts.
Genau so sah es ja auch aus. Und dann, wie gesagt, gab es ja dann Runde 18, in der dass die Herzen von Lukas und Theresa so ein bisschen gebrochen sind, als der Motor von George Russell wirklich, also in Flammen aufgegangen ist. Man hat's leider in der Sky-Wiederholung nicht so richtig gehört, weil sie kurz vor der Motorexplosion weggeschaltet haben. Hätte ich jetzt gerne gehört. Ne, schön auch von Ralf Schumacher erkannt, da kommt Feuer raus, muss was mit dem Verbrenner sein. Ne? Also.
dafür lieben wir ihn, seine Analysen.
da wären wir auch drauf gekommen, aber dementsprechend hat das Feld ja auch noch wieder so ein bisschen durcheinander gebracht, ein bisschen zusammengerückt und dann entstand diese langweilige Phase und dann dachte sich Theresa und dann dachte sich Kevin Magnussen, ich fahre mal gegen die Wand. Also ich hab mir diese Szene eben noch mehrfach angeguckt und es gibt keine logische Erklärung dafür, wie jemand, der professionell sein Geld mit Rennsport verdient, da so gegen die Wand schallern kann. Also ich habe keine Erklärung dafür.
Ja, es war ein bisschen, wir sind ja alle so ein bisschen weggedriftet. Also ich wusste ja nur, weil ich die Wiederholung gesehen habe und das ganze Internet ausgerastet ist, dass irgendwas passiert sein muss. Ich war so richtig, du schläfst jetzt nicht ein, du weißt, irgendwann wird irgendwas Krasses kommen. Aber das kann doch nicht sein, dass das der Magnussen so völlig verkackt. Also war der schon dabei, irgendwie zu sagen, okay, auf dem Rückflug, weiß nicht, halte ich noch mal in Thailand ein bisschen die Füße ins Wasser? Ihr seid die das F1-Spiel spielt. Also ich kann es mir überhaupt nicht erklären, wie das da funktionieren kann.
Also ich habe da einen Vintage-Bullwit gesehen in der Situation.
Wie ne? Bitte?
Ihr kennt die Clips, wo ich erinnere dich an China-GP, wo du geradeaus mit Vollgas weitergefahren bist, vor der Hahnhalle-Kurve und einfach an der Wand gelandet bist. Und so, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ne? Das hatte für mich solche Worte. Nein, Pierre, da tue ich dir natürlich Unrecht. Ich glaube, du würdest dir nicht den Reifen da so abfahren. Ja, man muss sich wirklich fragen, war er da im Kopf zu sehr bei Joe, der ja, glaube ich, direkt hinter ihm war? Und auch sehr casual fand ich an diesem Reifen, der da völlig losgelöst von der Bolide da, dass Kevin Magnussen über den ganzen Track geschleudert wurde, vorbeigefahren ist. Man weiß es einfach nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein Sekundenschlaf quasi schon gewesen. Also es gibt keine Erklärung. Sie haben es auch dauernd wiederholt. Und wenn selbst Ralf Schumacher da keine logische Erklärung findet, der ja sonst für immer alles eine Erklärung hat und auch relativ schnell, dann gibt es da auch keine. Ich glaube, das weiß Kevin Magnussen selbst nicht so ganz.
Ich glaube, er hat so ein bisschen den Hülkenberg im Kopf, weil er jetzt wirklich im dritten Rennen hintereinander hart geschlagen wurde von Hülkenberg. Und Magnussen sieht da echt schon ein bisschen seinen Fahrerplatz. Also gerade bei Günther Steiner kann man ja nie sicher sein anscheinend. Und ja, also Hülkenberg war ja fantastisch im Rennen, das muss man ja einfach mal sagen. Und Magnussen fuhr da hinten ein bisschen rum, war ständig eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege im gleichen Auto. Und wenn du da ein bisschen so drüber nachdenkst bei so einer Strecke, ich weiß gar nicht, ist er denn wirklich so unter Druck geraten von Joe? Das war doch alles, er ist doch irgendwie im Nichts wieder gefahren. Klar, Joe hätte da vielleicht auch auffüllen können, aber ich glaube, bin auch bei dieser Sekundenschlaf, Gedankenabdriften-Theorie, da ist er auch in die Wand gedriftet. Und ich fand auch seine Erklärung halt so geil in der Pressekonferenz. Ja, bin ich wohl in die Wand gefahren. Mehr hat er ja gar nicht dazu gesagt, so. Also, er nimmt das ja auch komplett auf seine Kappe. Das finde ich auch irgendwie sympathisch, muss ich sagen.
Ja gut, wo willst du sonst drauf schieben, ne?
Also. Ja, ey, aber was haben wir alles schon gehört? Also, Leclerc ist es immer irgendwie erstmal irgendein technischer Defekt oder bei Verstappen ja auch. Ein
Incident ist das.
Da, ja, da in Ungarn, als ich in Ungarn Verstappen gedreht habe, war ja sofort, oh, something must be wrong with the differential. So, ja, vielleicht hast du auch einfach nur einen Fahrfehler mal kurz gemacht, ne? Ja.
Also das stimmt schon, auch gerade, also auch der reformierte Kevin Magnussen, das muss man ja nun mal auch sagen, ne? Der war ja früher noch ein heißsporniger Heißsporn, der jetzt ein bisschen reflektiert auf alles guckt, sicherlich auch beflügelt durch, sage ich mal, dass er den Platz behalten hat und sich gegen das Talent wie Schumacher so durchgesetzt hat. Du sagst da was ganz Richtiges, Matthias, jetzt findet er sich auf der anderen Seite der ganzen Geschichte wieder. Jetzt ist auf einmal der andere Fahrer, auch noch deutsch lustigerweise, also da hat sicherlich nichts zu bedeuten, aber jetzt findet er sich wirklich auf der anderen Seite dieser Geschichte wieder. Und ja, Günther Steiner ist so einer, der dich dann nach einer Saison halt, der nimmt dann irgendwen anders. Dann kommt so ein Fittipaldi rein und, weiß ich nicht, darf sich da mal versuchen. Die anderen stehen ja in den Startlöchern. Und ich meine, ich glaube, eine Rückkehr von Mick Schumacher wird es vielleicht nicht unbedingt geben.
Nein.
Ich glaube, da gucken die sich nochmal die Rechnungen an von der letzten Saison, leider Gottes, und werden dann sich dagegen entscheiden. Wenn er jetzt noch anfängt, der Magnussen, die Autos zu zerlegen, dann ist der Sitz absolut in Gefahr für ihn. Das stimmt schon. Und das will man eigentlich nach dem dritten Rennen jetzt nicht so herbeifabulieren. Aber ich glaube, dass das Team Haas ist eins, wie schon gesagt, dass da keine halben Sachen macht.
Ja, ja. Und du sagst, er fährt das Auto kaputt, ist ein teures Teil gewesen, ne? Hinterradaufhängung, da hängt das Getriebe und alles mit dran, das ist ein teures Ding. Kann sehr teuer werden.
Und letztes Jahr hatte er nicht einen, würde ich mal sagen. Und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass er einen Unfall dieser Größen und dieser Kostenordnung haben. Ich habe leider aktuell nicht die Destructors Championship vor mir, aber ich wette fast, dass er nicht auf den niedrigen Betrag jetzt allein schon kommt, den er da letztes Jahr hatte.
Nee, er hat ein paar Flügel abgefahren, aber mehr war da nicht.
Ja, nee. Die hat man ja wie Sand am Meer.
Ja, ich habe ja auch noch drei.
Auch unter der Nase hast du vor allem einen.
Ja, also um teure Materialrechnung soll es gleich noch gehen. Ihr habt Nico Hülkenberg angesprochen, der ein fantastisches Rennen gefahren hat, am Ende so ein bisschen von dieser komischen Regulierung benachteiligt wurde. Ich habe es eben noch mal nachgeschaut. Also allein der Kampf zwischen ihm und Lando Norris, wo er auch schon also das Wort Kampflinie für sich noch mal ein bisschen neu definiert hat. Lando Norris hat sehr viel eine Mischung aus Beschwerden und Mimi ins Mikrofon gemacht und kam nicht so richtig vorbei. Muss man einfach sagen, dass wir auch hier im Podcast so ein bisschen kritisch waren und auch so ein bisschen hinterfragt haben, ob er es noch drauf hat, ob er es noch kann, aber anscheinend geht's bei Nico noch.
Ja.
Man muss aber auch wieder, und das fand ich in der Situation auch wieder ganz klar ersichtlich, Lando Norris geht aktuell ein bisschen unter und auch in der letzten Saison schon ist er ein bisschen aus dem Rampenlicht rausgefallen. Schuld ist der McLaren, das sind wir, glaube ich, uns alle einig, weil der Typ kann auch fahren, hätte er eigentlich auch schon mal ein Rennen gewinnen können müssen sollen. In Sochi damals mit der Regengeschichte, wo er dann plötzlich keinen Grip mehr hatte, ganz komisch, nachdem es ja schon selbst geregnet hat. Ja, und da konnte man mal wieder sehen, dass der Typ doch fahren kann. Das hat auch Ralf Schumacher, den ich heute oft zitiere, aber der Typ hat leider, oder Gott sei Dank, weil das ist ja auch sein Job, oft recht mit dem, was er sagt, kommt er sehr fair vorbei. Und auch Magnus in Hülkenberg hat ja noch versucht, rumzukommen. Das war zwar natürlich umsonst, aber er hat es zumindest versucht in einem Rahmen, in dem er das machen konnte. Da war ja die Zone lang genug, dass er da auch mal rauskommen konnte. Klar haben wir da kurz die Luft angehalten. Die Haas-Boxen-Reaktion war irgendwie auch lustig. So Thema kann ich überhaupt nicht einordnen, was da die Reaktion jetzt gerade war. Wahrscheinlich einfach kollektiver Herzinfarkt und ja.
Also bei diesem besagten Restart und dem Manöver, da hörte man ja nachher dann noch von Lando Norris, dass er sich sehr über die Reifen beschwert hat. Und ich meine doch, dass Nico Hülkenberg der Einzige war, der auf gebrauchten Reifen da gestartet ist und die restlichen tatsächlich noch neue Softreifen hatten, zum Beispiel halt auch Lando Norris. Und der hat es dann halt sehr auf den Reifen geschoben, meinte so, wir haben überhaupt gar keinen Grip für eine Runde, geht das gar nicht, das kann man nicht machen, mit solchen Reifen dann da irgendwie starten. Und hat dann auch noch mal Pirelli da noch ordentlich angezählt und hat da wohl auch noch gesagt, dass das auch gar nicht F1-Standard sei, was die da bringen würden. Fand ich dann natürlich auch heftig. Also in den letzten Rennen dann so eine Nichtleistung zu zeigen, es direkt dann auf die Reifen zu schieben.
Das ist, ich sag das immer wieder, die Memes schön und gut, die netten McLaren-Videos mit Carlos Sainz, mit Danny Ricciardo, alle in Ehren. Und ich glaube, das ist auch ein netter Typ, aber er kann auch super giftig sein. Das scheint immer durch, auch diese Aussage mit Danny Ricciardo, dass es ihm egal sei, was mit dem passiere. Das fand ich auch ein bisschen drüber damals, selbst allein aus PR-Zwecken würde ich vielleicht sogar auch sagen, an seiner Stelle so, ja, natürlich ist das schade. Bliblablub oder so, aus ein bisschen Respekt. Aber das ist ihm alles wurscht scheinbar, er fährt da seinen Stiefel. Und ich glaube, wenn der es nochmal nach ganz oben schafft, dann haben wir wieder ein paar schöne, richtig giftige Rivalitäten. Ich glaube, als Zuschauer können wir uns darauf ein bisschen freuen.
Aber das Reifenthema hatten wir ja schon wieder, ne? Also jetzt, das zieht sich ja durch die Saison ein bisschen durch. Man hat wieder mal zwei Runden gebraucht, bis sie richtig warm waren. Und so, sag ich mal, wird das nichts, dass wir nächstes Jahr auf Heizdecken verzichten. Das sehe ich gerade nicht kommen. Da wird so eine Ausnahmeregel oder sowas wieder sein, dass Heizdecken für bestimmte Situationen, keine Ahnung.
Aber Matthias, dann schafft die Formel 1 ja gar nicht ihr Ziel, klimaneutral zu werden.
Ja, ja, das.
Dann nehmen wir keine Heizdecken mehr, sondern Heiztücher.
Nee, sie nehmen diese, kennt ihr diese Salben, diese Rückensalben oder sowas? Die man,
oder Tigerbalsam.
Diese, ja, Tigerbalsam, genau. Das nehmen wir für die Reifen dann. Könnte auch ein bisschen rutschig sein, aber Gottes egal.
Neuer Hauptsponsor der Formel 1, Allgäuer Latschenkiefer.
Was? Allgäuer Latschenkiefer. Hast du das ausgedacht oder gibt es
das
wirklich?
Das gibt's.
Können wir davon gesponsert werden? Bitte ruft uns an.
Allgäuer Latschenkiefer. Die sind Hauptsponsor beim ersten FC Kaiserslautern, Lukas. Ja. Die gibt es wirklich.
Der Betzenberger, die haben es ja auch mit dem Teufel zu tun. Das passt ja. Der Algorithm-Tiefer. Unglaublich. Also, eigentlich wollte ich ja für diese Podcast-Folge, das geht auf eine falsche, einen lustigen Autokorrekt-Fail von dir, Matthias, in der Gruppe zurück. Was war das nochmal, was du geschrieben hattest? Mir fällt es gerade nicht ein.
Ich weiß es auch nicht mehr. Oh Gott,
das ist doch egal. Diese Folge ist gesponsert von Allgäuer Latschenkiefer. Das ist der Podcast-Titelfolge. Mit Gottes Willen. Ja.
Worüber haben wir nochmal geredet? Also, ich wollte nochmal kurz über den Restart reden oder ja. Matthias eher über die Frage, war er überhaupt notwendig?
Uff, ja, das ist schwierig. Also ich denke, also ich bin wirklich der Meinung, immer wenn da so viel Zeugs auf der Strecke liegt, und das ist bei dem Albon-Unfall, da lag sehr viel Kies auf der Strecke, und das war auch bei dem Magnus-Unfall, wo einfach die ganze Strecke voll mit Carbon war, dann musst du das Rennen abbrechen, weil du kriegst die Strecke so nicht sauber. Und ja, klar sind dann nur noch zwei Runden zu fahren. Trotzdem ist es gefährlich, weil die fahren ja nicht nur mit 20 km/h durch, sondern hinterm Safety Car fahren die ja trotzdem noch ihre 150 oder sowas. Und wenn du, selbst wenn du dann dir schnell mal so einen Platten oder sowas fährst, fliegst du auch ab. Und da kannst du auch mal in so ein Safety Car abfliegen oder sowas. Oder das Safety Car selbst fliegt ab. Also ich würde persönlich auch dort das Rennen abbrechen. Eine andere Frage ist halt, muss ich es dann wieder aufnehmen, wenn eh nur noch zwei Runden zu fahren sind? Da würde ich fast sagen, nö, eigentlich nicht. Also schon gar nicht einen stehenden Start. Da kann man vielleicht, wenn, dann so einen Safety-Car-Start machen oder sowas. Aber gerade zum guck mal, es sind nur noch zwei Runden zu fahren. Und wenn du gerade, und es waren nur noch 12 Fahrer drin oder sowas, oder? Nee, ich glaube, da waren noch ein paar mehr.
14 du hast, vielleicht. Da sind aber noch ein paar. Ja,
genau, du hast 14 oder 15 sind noch drin, aber du hast eine sehr hohe Chance, dass du selbst vom letzten Platz dich irgendwie beim Start dran vorbeimogelst. Dann riskierst du natürlich alles. Das ist doch ganz klar bei so einem stehenden Start.
Und 16 waren es, glaube ich, Entschuldigung.
Ja, trotzdem, also die Chance ist halt wirklich sehr hoch, dass du dich da irgendwie durchwuselst. Ihr kennt das ja auch vom Spiel, manchmal beim Start gewinnt man irgendwie 5, 6 Plätze. Und ja, aber sehr oft geht auch was schief. Und das haben wir ja an den Wochenenden ein paar Mal gesehen.
Aber hat nicht Pirelli extra nochmal die Reifensicherheit erhöht, nachdem ja, ich überlege gerade, bei welchem Rennen das war. Irgendwann ist doch mal Max Verstappen der Reifen geplatzt, nachdem er sich auf dem Curb irgendwann mal was aufgefahren hat. Und dann ist ihm doch irgendwie ein oder zwei Runden vor Schluss der Reifen geplatzt. Und daraufhin hat Pirelli doch gesagt, okay, wir erhöhen die Reifensicherheit, damit genau das halt nicht passiert, irgend sich ein Teilchen reingräbt und dann halt im vollen Renntempo quasi dann der Reifen platzt. Meinst du, es wäre wirklich passiert, dass ein Carbon-Teil in einem Reifen ist und bei zwei Runden hinter Safety Car bei denen, weiß ich, 120, die fahren, dass dann da wirklich dieser Reifen platzt?
Also die Reifen haben ja eine zusätzliche Karkasse, das ist so eine Metallschicht, die mit in dem Reifen ist, haben die tatsächlich drin, ja. Aber das waren ja so große Teilchen, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich das festgräbt. Eine andere Gefahr ist ja auch, und das ist ja am Wochenende passiert, ist ja ein Zuschauer von einem Carbon-Teil auch getroffen worden, dass die dann aufgewirbelt werden und Streckenposten sowas verletzen. Oder andere Fahrer, das hatten wir ja bei Massa zum Beispiel auch. Also das kann ja auch passieren. Und immer, wenn irgendwas durch die Gegend fliegen kann, lose Teile, würde ich sagen, Leute, so geht's nicht. Deswegen finde ich es auch immer richtig, wenn man sagt, okay, dein Frontflügel hängt da halb daneben, dann musst du irgendwie in die Box mal eben kommen und dir neuen holen.
Also das war jetzt quasi, ob der Restart nötig gewesen ist. Und dann ist da noch eine ganze Menge passiert. Ja, und Lukas, also wir haben auch in dem Podcast, in dem Therese letztes Mal zu Gast war, schon ein bisschen über die Beziehung von Esteban Ocon und Pierre Gasly geredet. Und also es ist doch, klingt doch wie geskript, dass bei diesem unnötigen Restart ausgerechnet die beiden Alpines sich nur berühren, sondern sich, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Karren zerscheppern.
Ja, über den Haufen fahren ist, glaube ich, die Definition dieses Unfalls.
Ja.
Und man kann sich nur wundern über dieses Team Alpine irgendwie. Also seitdem, ich verstehe, also wirklich seit der McLaren-Piastri-Geschichte habe ich das Gefühl, ist da von einem Team, was mit einer guten Einstellung des Autos, mit einer cleveren Idee, ey, wir machen den Topspeed, die Topspeed-Politik schlechthin und da fahren wir halt die Hälfte der Rennen richtig gut mit, die andere Hälfte, keine Ahnung, müssen wir mal schauen, verteidigen wir wie Löwen, wie zum Beispiel in Ungarn. Da sind die ja gut mit gefahren, das war alles fein, das war alles gut, das Team war auf dem aufsteigenden Ast, die Positionierung war spitze in der EWM und dann kommt diese ganze Situation da, diese ganze Verrücktheit und irgendwie wechselt man dann die Fahrer, man holt sich Gasly, man sagt irgendwie nach außen, ja, das ist doch eigentlich total gut, ignoriert dabei die gesamte Vorgeschichte, die die beiden haben. Wobei man jetzt auch sagen muss, die Magnus- und Hülkenberg-Kombi hat ja jetzt auch irgendwie zueinander gefunden. Da ist ja jetzt auch kein böses Blut oder so. Von daher, was da jetzt vor ein paar Jahren auf Instagram war, ist das so wichtig und die familiären Zerwürfnisse. Aber ja, das hängt dem Team irgendwie alles so an. Und wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß oder am Reifen. Und also, ich weiß nicht, ob es die pinke Farbe ist oder so, aber ey, also es ist mir unerklärlich, wie man als professioneller Rennfahrer da, nachdem der ganze Quatsch schon passiert ist, nochmal so einen raushauen kann.
Ich finde, Ottmar Schaffnauer sieht auch einfach, wenn du jetzt nochmal diese Drive to Survive-Folge guckst, wo er so super stolz ist und gesagt hat, ach ja, die ganze Piastri-Geschichte, aber dafür haben wir jetzt Pierre Gasly. Der sieht Schnitt. Ja einfach noch lustiger aus als ohnehin schon. Der ist doch eh schon der Loser der kompletten Staffel gewesen. Und jetzt siehst du, das, schneidest du einfach diesen Unfall rein und denkst du so, ach Ottmar, ob das jetzt eine richtig gute Idee war.
Ja, und da kann man ja wirklich nochmal sagen, das ist ja ein kompletter Gasly-Fold gewesen. Also er ist da halb vor der Strecke abgekommen und einfach ohne in den Spiegel zu gucken rauf. Da war eigentlich egal, wen er abräumt. Das war natürlich jetzt ein bisschen doof, dass das sein Teamkollegen erwischt und sich beide Fahrer eine gute Platzierung nehmen. Also die waren ja in den Punkten. Das wäre für Alpine eigentlich ganz gut gelaufen und jetzt gar nichts.
Nichts. Das war sozusagen ein Fauxpas.
Haha.
Aber glaubt ihr, dass Gasly nochmal wirklich Land sieht, weil auch das letzte Jahr bei Alfa Tauri, also jeder weiß, der kann fahren, der ist wahnsinnig schnell, der hat seinen Sieg in Monza, aber der hatte halt auch einfach letztes Jahr bei Alfa Tauri, ich mein Auto sei jetzt mal dahingestellt, aber auch einfach wirklich scheiße am Schuh und hat so viele dermaßen dumme Fehler gemacht, wo man sich wirklich gedacht hat, so, und mal, ob du auf den Jungen jetzt wirklich so scharf sein solltest, also jeder weiß, der hat ein Megatalent, aber der macht doch einfach Fehler, wo du dir echt an den Kopf packst.
Ja, das war wieder so einer. Aber sonst, also wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir am Ende gesagt, wow, geiles Wochenende von Gasly.
Das stimmt also, allerdings. Ja, ja, da war die also und da muss man vielleicht doch wieder über diesen Restart als irgendwie auch so ein eine mentale Belastung, der manche Fahrer nicht so gut gewachsen sind wie andere Fahrer wiederum. Ich denke da auch an einen Carlos Sainz zum Beispiel, der ein guter Fahrer ist, auch seinen Rennsieg errungen hat, aber ich finde, in Situationen, in denen es wirklich so hart auf hart kommt, wo sich nochmal die Weltklasse von der absoluten Weltklasse unterscheidet, ist auch der anfällig für den einen oder anderen Fehler und den haben wir da gesehen und der Leidtragende war in dem Fall Alonso, aber auch wieder nicht am Ende dann, das hat sich ja dann doch wieder alles rückgängig gemacht, aber er hat wieder diesen Fehler gemacht nach dem Restart. Lockup da völlig bescheuert in der Innenseite der Kurve, genau das, was ich meinte mit der KI. Der KI Carlos Sainz hat mich, glaube ich, im Spiel bestimmt auch mal in dieser Kurve so weggeräumt. Da bin ich 100% sicher, dass das Formel 1 2019 Clip von mir gerade war am Aston Martin. Ja, also das sind eben so zwei Fahrer, finde ich, wenn es wirklich so, also das eine Rennen da in Monza jetzt mal weggenommen. Das hat er ja fair and square gewonnen, auch wenn sich da die zwei Weltmeisterschaftskontrahenten weggehauen haben gegenseitig. Hat er das gewonnen, fair and square? Wie gesagt, aber irgendwie in diesen Clinch-Situation, wo sich eben doch nochmal so dieser 1%-Unterschied irgendwie so bemerkbar macht, da fehlt ihm irgendwie, dem Pierre Gasly, eben darauf zurückgekommen, so dieses, ja, dieser 1% eben.
Und vor allem hat der richtig Glück gehabt, hätte er nämlich nicht seinen Teamkollegen, sondern wen anders abgeräumt, dann wäre der halt höchstwahrscheinlich an den 12 Punkten dran gewesen und damit an der Rennsperre. Der hat ja schon 10. Und bei so einem Move wären sicherlich 2 Strafpunkte drin gewesen und dann hätte Ottmar Schaffnauer noch wurstiger ausgesehen als ohnehin. Und also ich finde den Ottmar ja schon ganz drollig irgendwie, ist ein bisschen Maskottchen, aber naja, ihr merkt, ich habe den ein bisschen auf dem Kieker. Aber da ist halt auch wirklich, da haben die einfach mega Glück, dass er quasi, also in Anführungsstrichen, ich meine, haben Arsch voll Punkte verloren, aber dass er da halt seinen eigenen Team
hat. Die haben jetzt gar keine Punkte, Alpine hat 0 Punkte. Ich wiederhole das mal, die haben keinen einzigen Punkt. Nicht ein.
Damit hätten sie ganz gut abgeräumt.
Ja. Wenn man schaut, wie gut das Team Haas ist, auch dass zum Beispiel McLaren halt mit jetzt dadurch P6 und P8 in diesem Rennen geholt hat. Matthias hat es in der letzten Folge gesagt.
Ich erzähle Quatsch, die haben, Ocon hat 4 Punkte.
Ja, aber jeder, auch.
Ich habe mich verguckt, tut mir leid.
Aber jeder Punkt ist aktuell in dieser Konstellation einfach wichtig und dementsprechend sind halt auch dann ist auch dann P7 für Nico Hülkenberg wichtig, auch das Team Aston Martin, was mit P3 und P4 wieder wertvolle Punkte sammelt, Lewis Hamilton auf Platz 2, Max Verstappen auf Platz 1, Matthias hat es nochmal hier bei uns in den Chat geschrieben, insgesamt 11 WM-Titel standen zusammen auf dem Podium, das ist ein Rekord. Also
ja, das gab's noch nie.
Schon mal vorher hätten wir da noch gestanden, Matthias, da wären es 13 gewesen.
Ja, Wahnsinn, ey.
Wenn das nicht aufgeht, aber ist egal.
Ja, also Im Endeffekt war dieses Rennen wirklich sehr anstrengend, sehr aufreibend und viele Teams müssen, glaube ich, erstmal ihre Wunden pflegen. Deswegen ist ganz gut, dass die Pause bis nach Baku ein bisschen länger ist und dementsprechend erlauben wir uns noch keine Vorschau auf Baku, weil dafür ist es einfach zu weit weg. Aber was wir uns für das Ende der Folge noch aufgehoben haben, ein richtiges Highlight, nämlich die Rückkehr.
Was? Die Startboxen hast du ganz vergessen. Es gab ja jetzt in Australien extra breite Startboxen und eine Mittellinie, wie bei so Flugzeugen, damit sich die Fahrer wissen, wo sie sich einsortieren müssen. Und jetzt gab es ja, das Bild habe ich ja in unsere Gruppe geschickt, bei diesem zweiten Restart den Fall, dass Verstappen zwar noch auf der Linie der Startbox stand, aber locker einen Meter mit der Nase schon vor der Startbox. Und wenn ich mich nicht irre, ist die Nase ja auch entscheidend, dabei, wenn man über die Ziellinie geht. Also wenn es so knapp ist, wie es geht, dann sicher nicht die Reifen entscheidend, sondern die Nase. Und deswegen finde ich es so interessant, dass man aber die Startbox am Reifen festmacht. Versteht ihr, was ich meine? Weil da ist ja noch ein Meter zwischen. Und irgendwie finde ich das komplett dullig und Banane. Warum macht man das denn dann so? Weil er hat ja jetzt einen Meter Vorteil gehabt.
Ich frage mich ja, warum nutzen es nicht alle so aus? Ne?
Also, genau, eigentlich müssten es alle so machen.
Das ist meine Frage, das müssten eigentlich alle ausnutzen. Das kannst du jetzt auch von der anderen Seite sehen, wieso darf nur der Verstappen, ist ja nicht so, können ja alle machen. Warum machen es dann nicht alle? Ne? Ich meine, die können ja auch Auto fahren, die sind ja genauso da. Und das kann ja nicht sein, dass Red Bull Max Verstappen der Einzige ist, der auf die Idee kommt oder sich das traut. Der hat ja keine Sonderrechte. Ja, genau, also das würden jetzt vielleicht Mercedes-Fans sagen, warum wieder nur der Verstappen? Tut mir leid, Mercedes-Fans, ich mache euch ein bisschen über euch lustig, aber nur ein bisschen. Nur so, soweit es halt noch möglich ist. Aber macht's doch alle und dann verbietet es die FIA und dann ist gut. Aber ja, du sagst es. Ich finde, das ist wieder eine weitere Sache in dem FIA-Kalender, den man irgendwie rot anstreichen kann, wo irgendwie so die Linie fehlt, weil keine Präzedenz geschaffen wird. Ja, du musst da einmal hart durchgreifen und einmal eine klare Ansage machen, weil die Leute in diesem, das ist, glaube ich, der Sport, in dem die Regeln am meisten gebogen und gebrochen werden, wie es nur irgendwie im Bereich des Möglichen geht. Ich meine, wir haben letztes Jahr am
Ende. Das liebe ich ja eigentlich daran.
Ja, eben, wir haben über Catering diskutiert bei Red Bull.
Ja.
So ein Catering, ja. Also, ne, das ist so eine Sportart, wo alles gemacht wird, was nur geht. Und da ist nicht richtig festgelegt, wie die starten. Wie du sagst, die kommen ja auch mit der Nase zuerst über die Ziellinie, nicht irgendwie mit den Reifen. Und da bin ich auch ganz klar deiner Meinung, schafft einfach eine klare Ansage. Da steht doch sonst alles in den Regeln. Wir werden später auch nochmal auf eine andere Sache kommen, die auch festgelegt ist. Es ist alles festgelegt, wie dick der Helm sein muss. Wir haben über schon alles gesprochen.
Ja.
Warum ist nicht festgelegt, wo die stehen müssen beim Start? Das ist unglaublich.
Vor allem finde ich ja auch im Vergleich zu Fernando Alonso in Saudi-Arabien, der ja 5 Zentimeter nach links versetzt war, ist, glaube ich, neben der Linie stand, da hatte er ja eigentlich keinen Vorteil. Er ist ja nicht dadurch weiter vorne, wie Verstappen jetzt. Und das finde ich halt so komisch einfach. Also ich wollte es einfach nur noch mal loswerden. Sorry, Pierre.
Ist in Ordnung. Ich habe es übergangen. War auch ein wichtiges Thema. Dann können wir aber jetzt das große Comeback ankündigen. Meine persönliche Lieblingskategorie. Es geht jetzt richtig rund.
Klatsch und Tratsch mit Bartsch.
Ja, wir sind wieder zurück im Tempel der üblen Nachrede. Es wird wieder gehatet, es wird wieder auch ein bisschen gemimt. Und hier und da ist auch ein kleiner Gag versteckt. Ich habe euch eine riesengroße News mitgebracht. Ich finde, mehr braucht es auch eigentlich nicht. Finde ich auch mal, man muss auch mal mit einer Hammer-Schlagzeile rausgehen und die einfach für sich stehen lassen. Das interessiert mich irgendwie, was da auf Seite 2 steht. Wir gehen heute nur mit Seite 1 rein. Und zwar mit folgender Schlagzeile von Jonathan Noble von motorsport.com. Nach Ecclestone-Aussagen, Doppelpunkt. Massa prüft Anfechtung des Formel-1-Titels 2008. Oh mein Gott. Was hat es damit auf sich? 2008, meine lieben Damen, meine lieben Herren, was ist da denn passiert nochmal für ein Kontroverses?
Boah, war
Crashgate.
Das nicht, wo, warte mal, wer hat denn da da war doch auch der Glock, warum der nicht nach Brasilien darf und immer noch so ein bisschen ausgepfiffen wird. Wenn
also es war ja so, als Felipe Massa in Brasilien über die Ziellinie fuhr, war er noch Weltmeister und dann hat Timo Glock irgendwo das Gaspedal verloren auf halbem Weg auf der Strecke und am Ende war doch Lewis Hamilton Weltmeister und natürlich gab es in der Saison noch das berühmte Crashgate rund um das Team Benetton, hätte ich fast, das Team Renault und den Vater von Leni Klum.
Genau. Da war jetzt ganz schön
sehr viel. Gut.
Das
sehr
war
gut.
Jetzt nicht schlecht. Also du könntest auch dieses Format leiten, aber es gehört mir. Und es geht um Felipe Massa. Der prüft nämlich jetzt tatsächlich nochmal rechtliche Schritte. Er prüft rechtliche Schritte. Er hat noch keine eingeleitet. Ne? Feiner Unterschied. Ob er nicht doch noch einen Anspruch hat auf den Titel des Formel-1-Weltmeisters 2008. Und das Ganze wird an der Singapur-Crashgate-Geschichte um Nelson Piquet Junior und das Team Renault, dessen Ex-Chefs ihm ja gesagt haben, hey, crash mal das Auto, und dann kommt der Fernando wieder nach vorne, der ja von Platz 20 gestartet ist, ne, mit Safety-Car-Phase, ihr kennt die Geschichte alle, haben wir hier auch schon weit ausgebreitet. Ich glaube, das war sogar eine Frage für dich damals, Theresa, ja, beim Formel-1-Quiz. Deswegen lustig, dass du ausgerechnet heute wieder kommst, als hätten wir das geplant. Lewis Hamilton hat damals seinen ersten WM-Titel gewonnen mit einem Punkt, so ziemlich in der letzten richtigen Kurve. Auch das hat Pierre wunderbar zusammengefasst. Jetzt ist natürlich die Frage, warum das Ganze? Ist er davon selbst einfach drauf gekommen? Nein, natürlich nicht. Es hat der Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone oder Ecclestone damit zu tun. Der ist jetzt 92 Jahre alt, das erwähne ich einfach mal völlig wertfrei in dieser ganzen Geschichte. Der hat nämlich jetzt nochmal gesagt, Zitat, hätten Rennen annullieren müssen. Na, es geht also darum, dass es doch noch ein paar Gründe gegeben hätte, warum dieses Rennen quasi nicht hätte zählen dürfen. Ne? Ich meine, durch diese Crash-Geschichte, das war ein absichtlicher Crash, wurde ja das Ergebnis des Rennens komplett verzerrt. Und das sagt auch der damalige FIA-Präsident Max Mosley. Ne? Wir haben beschlossen, sagt er zuerst, seitdem wir von der Situation wussten, wir haben beschlossen, vorerst nichts zu unternehmen. Wir wollten den Sport schützen und vor einem großen Skandal bewahren. Wenn wir uns dann zurückerinnern, offiziell wurde das ganze Ding ja erst nach der Saison so wirklich publik. Das war ja, die Vermutung lag nahe, man hatte so eine Vermutung, es gab so Geflüster. Aber man wusste,
das war doch wirklich erst Jahre später, oder?
Genau,
das hat auch echt ein bisschen gedauert.
Das hat wirklich ein bisschen gedauert. Wir sind jetzt 15 Jahre danach und Felipe Massa hat das jetzt natürlich auch gehört, dieses Interview. Und Ecclestone sagt ja auch, ihm tut ihm das so ein bisschen leid, weil eigentlich wäre Massa schon der verdiente Weltmeister. Und deswegen sagt er auch, dass Michael Schumacher der Serienweltmeister ist, weil Lewis Hamilton eigentlich ja nur 6 Titel gewonnen hat. Also das ist wirklich, ich sag mal als Kommentar zu dieser gesamten Situation jetzt mit 92 Jahren, nach 15 Jahren sich dahin zu stellen, zu sagen, eigentlich tut es mir ein bisschen leid. Bringt jetzt auch keinem was unbedingt. Sage ich mal, das wirbelt jetzt nochmal ein bisschen Staub auf. Es gibt nämlich, sag ich mal, von der FIA erstmal gar nicht so wirklich eine Basis, dieses Ergebnis zu ändern. Man hat nämlich nur, und das ist in den Regeln festgelegt, 14 Kalendertage nach einem Wettbewerb und 4 Tage vor dem Datum der FIA-Preisverleihung des betreffenden Jahres, also 2008, Zeit, da Revision zu beantragen, also quasi zu beantragen, dass dieses Rennen doch vielleicht nicht ganz so richtig war. Massa möchte sich trotzdem mit dieser Gelegenheit jetzt befassen, denn man möchte einfach mal checken, was geht ab am unabhängigen internationalen Berufungsgericht, ne? Und dann wird halt nochmal geguckt, ist das alles so klar, ne? Es gibt dann noch diesen, ich habe ja gesagt vorhin, es gibt ja lustige Artikel von der FIA, die alles eigentlich festlegen. Es gibt den Artikel 1.3.1b des ISC und der besagt, Zitat, die Fahrer sich verpflichten oder dass alle Teilnehmer sich verpflichten, sich vorbehaltlos den oben genannten Bestimmungen und den Entscheidungen der Sportbehörde zu unterwerfen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen. Also das ist quasi die Rechtslage. Dieses Rennen ist, auch wenn Bernie Ecclestone nach 15 Jahren sagt, ja, eigentlich hätte es ja nicht zählen dürfen. Wir wussten das auch, aber wir wollten den Skandal verhindern. Das hat auch super geklappt. Toll, spitze. Es gibt eigentlich nicht so wirklich eine rechtliche Grundlage dafür. Ich kann natürlich jetzt, da kann ich Massa verstehen, dass er da nochmal angeht. Das tut halt weh. Die Art und Weise, wie er das verloren hat, dass er für immer ohne WM-Titel dasteht, obwohl er den ja schon verdient hätte. Aber es haben viele Formel-1-Titel verdient. Meine persönliche Meinung kommt jetzt da so ein bisschen mit rein. Ich finde, der Artikel ist toll recherchiert. Man kann hier nochmal alle Autoren kurz nennen. Jonathan Noble, Co-Autoren Kevin Herrmann und Eric Gabriel, wurde auch auf Deutsch übersetzt, das ganze Ding. Ja, Bernie Ecclestone sagt halt wirklich, wir wollten den Sport vor einem Riesenskandal bewahren. Und da möchte ich jetzt mal unsere 3 Skandalnudeln hier im Podcast nochmal fragen, was denkt ihr denn so allgemein? Ist Massa da im Recht nochmal zu versuchen, so seinen Titel nach 15 Jahren zu erstreiten? Macht das Sinn? Was sagt ihr dazu, dass das so spät jetzt nochmal hochgekocht kommt? Wie soll das alles?
Also ich finde es gut, wenn man da nochmal drüber redet. Also wenn man das wirklich mal jetzt ja, komplett aufrollen würde. Ich finde, das wurde noch nicht so wirklich getan. Und natürlich spielt dann auch die Frage eine Rolle, wer ist denn eigentlich Weltmeister geworden bei so einer knappen WM? Also wie im letzten Jahr, da wird es ja keine Rolle spielen, da wäre eh trotzdem noch Verstappen irgendwie, wenn ein Rennen gestrichen werden würde. Aber da muss man echt nochmal schauen, finde ich. Und ja, also da könnte man ja auch wieder mal Regeln festlegen, ne? Da hätte man ja wieder was.
Das wäre eine tolle Gelegenheit, ja. Ich sag noch mal ganz kurz eine kleine, um noch ein bisschen hier Salz in die Wunde zu streuen, noch ein bisschen das Feuer zu schüren, dass der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone Folgendes in der TZ, um das auch noch mal gesagt zu haben, erklärt hat. Zitat: Schon früh wurden ich und der damalige FIA-Präsident Max Mosley informiert, was sich im Rennen ereignet hatte. Piquet Junior hatte seinem Vater, das war der Fahrer, ne? Piquet Junior, der da den Unfall verursacht hat, hatte seinem Vater Nelson erzählt, dass er vom Team aufgefordert worden sei, absichtlich in die Mauer zu fahren, um eine Safety-Car-Phase auszulösen und so Teamkollege Alonso zu helfen. Piquet Junior hatte Angst um seine Vertragsverlängerung, deshalb stand er unter Druck und willigte ein.
Ja. Moment, und dann hat Piquet Senior das rumerzählt? Oder was schließe ich jetzt da raus?
Das wird so ein bisschen impliziert. In dem Artikel finde ich es übrigens auch noch ein bisschen lustiger, journalistischer Stil. Da muss ich vielleicht mal kurz sagen, das war ein bisschen unnötig. Da wurde halt gesagt, ach übrigens, mit der Tochter von Piquet Senior ist jetzt Max Verstappen zusammen, der Kelly. Zwinky Zwonky. Also da wird er auch nochmal mit reingezogen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Mercedes-Angle ist, aber naja.
Ja, also es ist halt so lange her und natürlich wäre es super fair gegenüber Felipe Massa, wo man auch mal sagen darf, Felipe Massa hat nicht nur den WM-Titel verloren, er hätte ihn bei seinem Heim-Grand Prix gewonnen. Also es war, also die Fallhöhe war nirgendwo so groß und natürlich tut das weh. Aber in dem Fall war es halt so, dass halt diverse Sachen dieser Saison halt passiert sind, die halt laut den Regularen, die dort gegolten haben, halt nicht passiert sind. Und ich finde, man kann den Fall nochmal aufrollen, aber ich finde, man sollte vor allem nicht Lewis Hamilton dafür bestrafen, ihm jetzt den WM-Titel abzuerkennen, weil der auch in dieser Saison einen guten Job gemacht hat und diesen Titel halt am Ende knapp gewonnen hat.
Ja, dann kann man nur Timo Glock bestrafen.
Ja. Grundsätzlich einfach mal. Der muss mal was anderes spielen außer Tischtennis.
Ja, für seine Tischtennis-Skills.
Ich bin ja Don't Stop the Glock, jetzt wo Counter-Strike 2 gerade angesagt wurde, einfach mal so ein schönes 1v1 auf Dust 2 oder so. Ja. Das wäre doch was.
Und das da aufbauen kannst im Fahrerlager.
Bestimmt. Zwei Laptops, easy.
Hier ist Steam Deck.
Ja, Steam Deck, klar. Werbung, Hashtag. Was hast du noch dazu? Du musst ja auch noch mal kommen. Du musst auch noch mal dich aus dem Fenster lehnen.
Ja, ich bin halt so ein bisschen zerrissen. Also zum einen finde ich es einen ziemlichen Shit-Move von Ecclestone und Mosley zu sagen, ja, wir wissen, dass das scheiße war, aber wir wollten halt, wir halten das jetzt alles unterm Deckel und naja, dann kriegt halt wer anders den WM-Titel. Also das ist einfach, also das finde ich halt, ist eher eine Sache, die man nochmal untersuchen sollte, bevor man da jetzt jemanden den WM-Titel aberkennt. Also ich bin da ganz bei Pierre, also der Hamilton kann da gar nichts für, dem den WM-Titel abzuerkennen, wäre der nächste Shit-Move. Also wenn, finde ich, sollte man wirklich nochmal nachschauen, warum ist das unterm Deckel geblieben. Und also ich meine, man kann die Ecclestone und Mosley jetzt auch nicht mehr da irgendwie für behelligen, aber das ist halt der eigentliche Skandal. Ich verstehe Massa, aber ich glaube, ich hätte mich an seiner Stelle ein bisschen mit der Aussage zurückgehalten, weil jetzt wirkt er halt immer noch als ja so ein bisschen weinerlich und nach 15 Jahren weiß man halt, er weint sich immer noch deswegen in den Schlaf. Also ich glaube, ich hätte erst die rechtlichen Schritte geprüft, geguckt, was rausgekommen ist, bevor ich das dann an die Presse gegeben hätte.
So, und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit zurückgehalten, weil ich erstmal das Statement zu Massa hören wollte. Nämlich hat eigentlich immer Folgendes gesagt, um diese Entscheidung zu begründen. Ja, ich spiele ja so kleine Spielchen heute, aber ich finde das eigentlich ganz interessant und angebracht. Er hat gesagt noch, Ecclestones Entscheidung, Zitat: Wir beschlossen erstmal nichts zu unternehmen und die Untersuchung ins nächste Jahr zu schieben. Wir wollten den Sport vor einem Riesenskandal bewahren, da ist das Zitat. Jetzt kommt aber der letzte Satz, Achtung. Ich redete deshalb auch auf meinen Ex-Piloten Nelson Piquet mit Engelszungen ein, Ruhe zu bewahren.
Ach so, und seinen Sohn nicht noch mal dann vor der Weltpresse zu sagen, hallo, der hat übrigens beschissen.
Also ich glaube, wenn ich das alles so mir anhöre, um da vielleicht mal vorwegzugreifen, tut mir irgendwie der Piquet Junior fast schon ein bisschen leid, auch wenn er natürlich am Ende der Mann war, der den Wagen in die Wand gelenkt hat. Aber das scheint ja so ein komisches, politisches, intrigisches Produkt da zu sein, dieser ganze Unfall. Ja, irgendwie ganz, ganz komisch.
Und der Piquet Junior, Der hat ja auch alles verloren, ne? Die Karriere war ja auch im Arsch dann.
Der fährt jetzt immer noch Formel E oder was, ne? Oder nicht mal?
Nee, hat nicht mal. Hat
der lebenslange Sperre für die Formel 1 bekommen? Oder?
Ja, der findet auf jeden Fall kein Team mehr. Der war danach relativ schnell weg vom Fenster. Ich meine, der wäre noch ein bisschen in der Formel E unterwegs gewesen. Aber ja, Formel 1 war danach vorbei für den. Und ich finde, dass Nelson Piquet sich immer weiter, je länger die Karriere von ihm vorbei ist, irgendwie noch mehr in Verruf auch gerät. Also das, ja, er muss es ja gewusst haben, ne?
Ja, so das Problem ist halt, dass die Leute meistens anscheinend einen so großen Geltungsdrang haben, sich immer noch mitzuteilen, sich wichtig zu machen und meistens eigentlich gar nichts zu sagen haben.
Ja, die sollen halt einen Podcast machen.
Wie wir alle anderen auch, genau. Ja, ich weiß, man kann da jetzt wieder, also muss man es beachten, irgendwie ist es ja schon ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in der Formel-1-Geschichte, weil das wirklich so der größte Betrugsversuch, der aufgeflogen ist, war, den wir so haben eigentlich. Mir fällt da jetzt spontan nichts Besseres ein. Mercedes-Fan würden jetzt
da gibt es in den 70ern noch so eine Handvoll, aber ja, in der aktuellen Geschichte, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt ist der Sport mal so ein bisschen sauber und wird ein bisschen mehr geprüft wie damals. Also allein wenn ich, das ist ja in den 90ern auch, ne, wenn ich hier an Senna und Prost denke, als die Rennleitung französisch war und dann wurde mal einfach Platz 1 und 2 die Seite getauscht in Suzuka, weil Prost dann auf der besseren Seite stand. Und das wurde einfach so nach einem Qualifying vor dem Rennen gemacht. Das war ja auch nicht mit rechten Dingen, ne? Das war ja auch ganz merkwürdig. Da gab es ja auch ein paar komische Sachen. Aber ja, in den 2000ern dachten wir eigentlich, okay, da sind wir drüber weg. Das gibt's nicht mehr.
Wilde Geschichte auf jeden Fall. Ja. Danke, Lukas.
Und ist mit der Grund, warum wir den Boxenfunk jetzt immer hören. Ne? Damals war der ja noch geheim. Jetzt wird er mitgehört.
Transparenz in unserer Formel 1. Das tut uns nur allen gut.
Können wir jedes Mal dann hören, wie Lewis Hamilton sagt, dass seine Reifen nicht mehr so gut sind. Bono. Bono, Metall. Begonnen. Ja, eben. Aber danke, Lukas, dass du das für uns aufgearbeitet hast. Ich denke mal.
Naja, danke an die Journalisten und die das aufgearbeitet haben. Ich habe hier lediglich Primär- oder Sekundärquellen.
Es wäre super, wenn, ich denke mal, dass du uns die Quellen sind ja frei abrufbar, dementsprechend packen wir euch das in die Shownotes, damit ihr nochmal nachlesen könnt, was Lukas uns da präsentiert hat. Und ich glaube, wir haben es heute geschafft, so dieses Rennen in Australien so ein bisschen gut aufzuarbeiten. Bis nach Baku ist noch ein bisschen tatsächlich. Ich denke mal, dass wir da vorher noch eine Folge einschieben werden, weil ich bin mir sehr sicher, in 2 Wochen bis zum Rennen, da kann noch eine ganze Menge passieren.
Ja, und wir haben ja noch quasi eine Sache, da würde ich aber noch ein bisschen abwarten, dass Williams ja jetzt von einem alten Sponsor verklagt wird.
Ja.
Auf 150 Millionen, also dem Jahresetat von Williams oder ja, sagen wir mal von Williams überhaupt.
Also deswegen, also ich habe die Nachricht hier noch stehen, da ist noch nicht so richtig Futter drin.
Nee, das gucken wir, warten wir noch ab.
Ich baue einfach darauf, dass das in 2 Wochen mehr Futter drin ist. Theresa, ich sage auf jeden Fall besten Dank, dass du dich getraut hast und Freude daran hattest, nochmal zurückzukommen und uns mit der Expertise unterstützt hast. Wie immer, danke an Lukas, danke an Matthias. Wir haben die Stunde wieder vollgekriegt und wir hören uns dann das nächste Mal bei Podcast, wenn es dann um Baku geht und vielleicht lustige Sachen bei Williams. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal @herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.